Ein Gott, der mich sieht, obwohl wir oft in der Seele verletzt sind. Er geht mit uns. Er versteht uns. Oder wenn wir uns in Gedanken verrannt haben, ist er ein Gott, der uns sieht? Oder in den Stürmen der Zeit, kann man heute wirklich so sagen, ist die Hoffnung bereit und nicht weit. Ich bin da und wir sind in seiner Hand. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt. Eigentlich ist das die schönste Beschreibung eigentlich für Gott. Er sieht uns. Gott wendet sich uns zu und nicht ab. Das ist das größte Geschenk, dass Gott uns zu uns immer wieder Ja sagt. Dass er uns zu uns ja immer wieder da ist, sich nicht abwendet, immer wieder auf uns zugeht. Und du bist ein Gott, der mich sieht, das heißt nicht der große Aufpasser, der große lange Zeigefinger, der Kontrolleur, der unheimliche Überwacher. Nein, Gott ist ein Gott, der mich sieht und der weiß, wie es mir geht. Der mich ansieht, der mit mir in den Blickkontakt tritt und bei dem ich sein darf, wie ich bin. Bei dem ich nichts darstellen muss. Er kennt uns so. Ich muss nicht funktionieren. Und ich muss niemand sein. Ich muss auch nicht stark sein. Ich bin bei Gott immer angesehen. So wie ich bin. Ich habe einmal von jemandem gehört, der hat einen Bettler auf der Straße gefragt, was für ihn denn das Schlimmste ist, auf der Straße betteln zu müssen. Und die Antwort war, nicht angesehen zu werden. Die Menschen meiden den Blickkontakt mit mir. Nicht gesehen zu werden, nicht wichtig zu sein für niemanden. Mir macht es schon manchmal was aus, wenn ich in einen Raum betrete und da ist schon ein Mensch da und ich grüße, aber er beachtet mich überhaupt nicht. Da denke ich, was ist denn das? Oder ist mir auch schon manchmal passiert, wir stehen zusammen, mehrere Menschen, und dann kommt jemand und begrüßt alle, aber mich nicht. Poh, dann denke ich, ja, was ist denn das für ein komisches? Und für mich auch ein komisches Gefühl. Und da habe ich schon einmal, bin ich einfach auf diesen Menschen dann später zu und habe gesagt, ich wollte dich eigentlich noch begrüßen. Wir haben uns gar nicht begrüßt. Was, das habe ich gar nicht gemerkt. Es war kein böser Wille. Manchmal nur, wir sind gedankenlos. Aber es tut doch weh. Aber wenn ich dann an diesen Bettler denke, täglich auf der Straße zu sein und nicht gesehen zu werden. Seitdem mache ich das so, dass ich die Bettler, die auf der Straße sind, dass ich hingehe, dass ich sie grüße. Manchmal gebe ich ihnen eine Breze oder sowas oder auch mal ein Geld, je nachdem. Aber ich, wenn ich gar nichts habe, dann begrüße ich sie jedenfalls freundlich und schaue sie an, weil das ist mir so ins Herz gefahren. Und vor allen Dingen mit der Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und deswegen dürfen wir auch Menschen anschauen. Gesehen zu werden kann retten. Hilfe beginnt mit den Augen, die hinsehen. Angesehen zu werden ist lebensnotwendig. Du bist ein Gott, der mich sieht. Bevor diese Worte gesagt wurden, da passiert einiges. Da ist Abraham. Gott sagt zu ihm, geh aus deiner Freundschaft, aus deinem Land, wohin ich dich führe. Und dann hat Abraham unter manchen Verheißungen auch diese Verheißung bekommen. Da heißt es, das Herrnwort kam zu Abraham. Und da heißt es, er hatte immer Angst, sein Verwalter würde ihn beerben. Und dann sagt Gott zu Abraham, nicht dein Verwalter wird dich beerben, sondern dein Sohn. Und dann kam die Geschichte mit den Sternen. Und Gott sagt, guck dir mal den Sternenhimmel an. Kannst du die Sterne zählen? Ich weiß nicht, wer schon mal in Israel war und in der Wüste bei der Nacht. Ich kann Ihnen sagen, ich bin da mal gewandert. Und der Sternenhimmel, das war ja so klar alles. Man hat, ich weiß nicht, wie viele Galaxien gesehen. Ich war nur so bin ich gewandert, immer dem Himmel mein Gesicht entgegengestreckt, weil ich gedacht habe, das gibt's nicht. Solche Sterne, das sieht man bei uns nie. Und zählen kann man sie nie. Und das hat der Abraham eben zugesagt bekommen, wenn du die Sterne zählen kannst. So viele Sterne, so werden deine Nachkommen sein. Man kommt nicht aus dem Staunen raus, nachts in der Wüste den Sternenhimmel zu betrachten. Und Gott sagt immer wieder, schau die Sterne an. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham, so steht's in der Geschichte, glaubte und rechnete mit Gott. Und das hat Gott ihm wieder als Gerechtigkeit zugerechnet. Gott schloss einen Bund mit Abraham. Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land. Ist in der heutigen Zeit besonders wichtig auch, wenn man das so alles überlegt. Und dann kommt Kapitel 16. Kapitel 16 steht, Sarai hatte keine Kinder. Genesis 11,30 und 16,1 steht es. Abrahams Frau konnte keine Kinder bekommen. Es steht eigentlich wie ein ehernes Gesetz über ihrem Leben. Er hat ihr eigentlich einen Stempel aufgedrückt. Denn das gilt, wer keine Kinder hat zu der damaligen Zeit, der ist von Gott nicht gesegnet. Wer keine Kinder hat, der ist von Gott verstoßen, vergessen, auch von Menschen geächtet, zum Spottpreis gegeben. Das lesen wir bei Hannah, die Mutter von Samuel. Die hat viel Spott erleiden müssen von Peninna. Und sie hat immer gedacht, ich bin keine Gesegnete des Herrn, bis Gott eingegriffen hat. Und das lag auch auf Sarais Leben. Und da frage ich manchmal, wo zerreißt uns die Spannung zwischen Gottes Versprechen? Gott sagt ihr das zu, du wirst Kinder bekommen, aber es läuft nichts. Kein Eingreifen Gottes. Und inzwischen ist sie alt geworden. Und da frage ich mich, wo gilt es auf Gottes Eingreifen zu warten, damit er es richtet und selbst aktiv zu werden. Es ist natürlich falsch, dass wir alles auf Gott abwälzen. Das sagt er, wir dürfen alles auf Gott abwälzen, unsere Sorgen auf ihn werfen, aber Gott hat uns Hände und Füße und einen Verstand gegeben, dass wir auch manches wirklich selbst in die Hand nehmen müssen. Aber wir brauchen natürlich Gottes Segen. Aber trotzdem ist es eine große Spannung. Da ist die Verheißung und es tut sich nichts. Und Sarai hat immer noch keine Kinder. Und ich sage noch nicht. Aber sie konnte einfach nicht mehr warten. Sie konnte nicht mehr länger warten und nahm es selbst in die Hand. Sie gab Abram ihre Magd Hagar, um den ersehnten Sohn zu zeugen. Sie kann, heute sagt man, sie sagt, Hagar, du bist meine Leihmutter. Ja, so würde man heute sagen. Und Abram ging darauf ein, obwohl er diese Zusagen Gottes hatte. Nicht nur Sarai hat sich gegen Gott gestellt, sondern auch Abram, obwohl er ein Gerechter des Herrn war. Gott hat ihm seinen Glauben zur Gerechtigkeit zugerechnet. Es gibt ein schönes Sprichwort, wer warten kann, ist gut daran. Aber ich habe den Spruch nie gemocht. Ja? Das habe ich früher als Kind oder als Erwachsener schon öfters gehört. Wer warten kann, ist gut daran. Ich kann nicht warten. Und dann habe ich nochmal das Wort gekriegt, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Da habe ich gesagt, Gott, ja, ich will ja warten, aber gib mir Geduld, aber plötzlich, ja. Also ich konnte nicht warten und Abraham und Sarai auch nicht. Man kann nicht immer warten und doch, Gott schenkt alles fein zu seiner Zeit. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Ja, übrigens, das muss ich noch dazu sagen, was Sarai damals gemacht hat, das war eigentlich der übliche Weg, dass man die Magd dem Mann gegeben hat, um den Sohn zu erzeugen oder zu zeugen, damit die Frau nicht, die Herrin nicht kinderlos wird. Aber trotzdem denke ich, ist das Übliche nicht immer das, was von Gott von uns möchte. Wir sollen selbst nachdenken, nicht einfach das, was man so landläufig tut und übernehmen. Man sagt, das machen doch alle, können wir doch auch machen. Nein, in der Bibel steht, prüfet alles und das Gute behaltet. Das, was Gott von uns will. Und Gott hat uns nicht nur einen Verstand gegeben, sondern auch einen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Denn was so menschlich, so praktisch, so normal gedacht ist, kann zur Tragödie werden. Und das stimmt auch bei Abraham und Sarai. Es wurde zur Tragödie. Hagar wurde schwanger und sie wird stolz. Sie wird eingebildet und überhebt sich über ihre Herrin. Sie lässt sie spüren, wer hier nun die Angesehene ist. Aber Sarai lässt sich das nicht gefallen. Und sie greift zu harten Mitteln. Und das hält Hagar wieder nicht aus und flüchtet in die Wüste. Und eigentlich in eine Sackgasse. Man muss sich das vorstellen. Eine schwangere Frau in der Wüste. Eine schwangere Frau, die in die Wüste rennt, das ist keine gute Idee. Aber es sind alles logische Folgen unseres Handelns. Und aus dem nicht warten können, nicht Gott vertrauen wollen, sondern es selbst in die Hand zu nehmen, nicht nach dem Willen Gottes zu fragen, zieht häufig Dinge nach sich, die uns manchmal, ja, die uns Gott ersparen möchte, aber die uns Folgen, die uns Mühe machen, bescheren. Manchmal ein ganzes Leben lang. Manchmal sogar eine ganze Generation lang. Oder es wird sogar zum Desaster für alle Zeiten. Denken wir jetzt an Israel. Da hat eigentlich die Geschichte ihren Hintergrund. Das wissen nur viele nicht oder die glauben es auch nicht, aber es ist so. Aber einmal werden die beiden Brüder sich ja wieder vereinen. Das steht in der Bibel. Wann? Wir wissen es nicht. Jetzt ist nur Streit. Aber denken wir an Ismael und Isaak. Das ist bis heute so. Wie viel Leid entstand daraus? Eigentlich selbstgemachtes Leid. Und so ist es oft in unserem Leben. Aber, und da kommt das große Aber, in diese Not hinein kommt Gott. Hagar fand eine Wasserstelle in der Wüste, das ist schon was Besonderes. Ich kenne manche Wasserstellen in der Wüste, in der Negev-Wüste, auch in der Wüste Juda. Und das ist wirklich eine Erquickung. Aber man findet sie nicht so leicht. Und in diese ganze Not hinein an der Wasserstelle kommt Gott. Hier steht in der Bibel, ein Engel des Herrn fand Hagar an der Wasserstelle in der Wüste. Und er fragt, Gott fragt sie, woher kommst du? Und dann geht's weiter, und woher? Wohin gehst du? Eine Frage oder beide Fragen, die wir uns immer wieder auch stellen sollten. Woher komme ich? Und wohin gehe ich? Das hilft unserem Leben. Und sie kann nur die erste Frage beantworten. Sie sagt, ich bin, ganz ehrlich, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Und die zweite Frage? Weiß sie nicht. Denn wohin soll sie denn schwanger mitten in der Wüste gehen? Und der Engel des Herrn oder Gott selbst sagt ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ganz schön harte Sache, ja? Sie soll wieder zurückkehren. Sie soll sich unterordnen. Demütig sein. Wow. In die alten Verhältnisse zurückkehren. Und so geht es uns auch manchmal, dass Gott uns in die alten Verhältnisse schickt, aber mit ganz neuen Ausblicken. Und sie bekommt auch einen neuen Ausblick. Sie bekommt die Verheißung. Und ähnlich, wenn man das liest, also das hat mich so erstaunt, immer wieder, wenn ich das lese, sie bekommt die ähnliche Verheißung wie der Abraham. Da heißt es, du bekommst einen Sohn und du nennst ihn Ismael. Das heißt, Gott hat gehört. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm in deiner Not geklagt hast. Welch ein Glück! Gott hat ein offenes Ohr, nicht nur für Hagar, sondern für uns alle. Und Gott sagt immer wieder, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Ich darf immer wieder zu Gott kommen und alle meine Sorgen, alles ihm abgeben. Er hat ein offenes Ohr. Und der Ismael, der heißt, Gott hat gehört. Aber da steht es weiter. Dein Sohn wird heimatlos sein, wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Wenn man sich das mal im Zusammenhang überlegt, man kann da weiter forschen in der Bibel. Und es ist sehr, sehr interessant. Auch bis in die heutige Zeit hinein. Gott spricht hier mit einer Sklavin. Das musste ich auch noch sagen. Es ist zum Staunen. Gott hat mit dem Abraham, den er erwählt hat, gesprochen. Aber mit einer Sklavin? Mit einer Fremden, die von Gott gar nichts weiß, einer Flüchtenden, überhaupt ein Flüchtling ist sie, einer nicht angesehenen Frau, aber Gott zeigt sich ihr. Und da sprach Hagar. Und das finde ich super. Ein Gottesbekenntnis. Das Bekenntnis der Hagar sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Auf einmal erkennt sie Gott. und sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Auch wenn mich niemand sieht, du bist ein Gott, der mich sieht, der mir Ansehen gibt. Das ist Hagars Glaubensbekenntnis. Und diese Erkenntnis richtet sie auf und verwandelt sie von der Dienerin Sarais zur von Gott angesehenen und angehörten Person. Sie hat von Gott eine Verheißung. Und dann kann sie in die veränderten, nein, nicht in die unveränderten Verhältnisse, aber als veränderter Mensch in die alten Verhältnisse wieder zurückkehren. Denn sie ist eine angesehene Gottes. Elroi, das heißt, Gott sieht, ist ihr begegnet. Der Brunnen heißt ja dann auch Elroi, der Gott, der uns sieht. Roe heißt sehen. Und Gott erhört. Shomea, Gott ist ein, der hört. Er sagt El Shomea, er hört, der hörende Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht und der mir Ansehen gibt. Und deswegen kann sie zurückgehen in diese alten Verhältnisse. Manchmal fühlen wir uns auch ungesehen von Menschen. Sie sehen über uns hinweg. Sie beachten uns nicht. Sie übersehen uns. Aber, und das möchte ich noch mal wirklich sagen, aber Gott sieht uns. Gott ist ein Gott, der uns sieht. Und wenn man sich das vorstellt, wie viele Milliarden von Menschen gibt es zurzeit? Über 8 Milliarden Menschen? Nicht zu fassen. Und Gott sieht jeden, jeden. Nicht nur gläubige Leute, sondern ungläubige Menschen. Menschen, die sich vielleicht dem Islam verschrieben haben, dem ganz harten Islam. Gott sieht sie. Und Gott will sie retten. Ich habe neulich von einem gehört, dem ist Gott begegnet. Jesus begegnet. Und das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass wirklich diesen Leuten, die dem Islam zugetan sind, dass die auf einmal eine Jesus-Begegnung haben und dann wirklich auch zu Jesus finden. Also, ich weiß nicht, wie Gott, wie er sich das vorstellt, aber er sieht jeden Menschen und er begegnet auch jeden Menschen. Aber, und da muss ich nochmal Anfang sagen, wir sollen den Glauben sichtbar machen an alle Menschen, denen wir begegnen, als unsere Nächsten. So viel als kleiner Einschub. Oder wenn ich dann auch immer nur so kleine Kärtchen in der Tasche habe, ich habe ja meistens was in der Tasche, zum Beispiel, ich will dich segnen. Oder manchmal sollte man sich lieber Nudeln als Sorgen machen. Den Nudeln schmecken besser. Deine Sorgen kannst du an Gott abgeben. Er kümmert sich um das, was dir zu schaffen macht. Ohne Wenn und Aber, ladet eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. So kleine Kärtchen, das sind Scheckkärtchen praktisch, die kann man auch in Geldbeutel tun. Wenn man gar nichts hat, am Geldbeutel hat man meistens. Oder man kann es hinten ins Handy tun. Aber einfach, wenn man dann eine Begegnung hat. Meine Kollegin, die war neulich beim Essen. Die hatten so ein kleines Familienfest und dann kam die Bedienung und hat gedacht, ach, der muss ich was schenken. Hat sie auch so ein kleines Scheckkärtchen und da stand drauf, du bist wertvoll. Und wissen Sie was? Diese Frau, die war zu Tränen gerührt. Du bist wertvoll. Das hat sie dann so, ja, in die Seele oder ins Herz getroffen. Ich bin wertvoll. Und das sagt Gott, indem er sagt, du, ich sehe dich. Du bist angesehen bei mir. Du bist wertvoll für mich. Er weiß, wie es uns gerade geht. Und darum noch einmal, darf ich die Menschen auch anschauen? Nicht nur die Bettler, sondern jeden Menschen anschauen. Ihnen Gutes wünschen. Meinem Nächsten vielleicht einen Segen zusprechen. Das ist so wichtig. Und als Menschen, die Gott, an Gott glauben, es geht uns gut. Er sieht uns, er hört uns, er achtet uns für wertvoll. Er sieht unsere Sorgen, unsere Angst. Darum dürfen wir die anderen Menschen anschauen. Als Menschen, die wir manchmal auch in der Wüste sind, dürfen wir auf andere zugehen. Jesus sieht nicht nur uns, sondern er nimmt sich jedes Menschen an. Gott wendet uns sein Angesicht zu. Er wendet sich nicht ab. Sein Ansehen, sein Anschauen schafft uns Ansehen. Das haben wir in dem Lied gehört. Und da denke ich an den Aaron. Gott hat ihn beauftragt, in 4. Mose 6, 24 bis 26 steht das, du sollst das Volk Israel immer wieder mit diesem Segen segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er beschütze dich. Er erhebe sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. Er schenke dir Frieden. Und das sollen wir als vielleicht der neue Aaron auch den Menschen zusprechen. Manchmal leise, manchmal laut. Dass wir wirklich Menschen segnen, weil Gott uns sieht und auch den Menschen sieht, deswegen dürfen wir Menschen segnen. Dann denke ich weiter noch an verschiedene Leute. Ich nenne mal die Maria. Die hat gebetet, du hast die Niedrigkeit deiner Magd angesehen. Und so viele Menschen in der Bibel, die von Gott angesehen wurden, aber auch wir wurden angesehen. Oder ein Zachäus, der fällt mir aus dem Neuen Testament einfach ein. Der Zachäus, der will Jesus sehen und vielleicht sogar ohne selbst gesehen zu werden. Und dann aber wurde er von Jesus gesehen. Und er hat ihn ins Haus eingeladen. Und er hat sein ganzes Leben umgekrempelt. Er ist, ja, mit Gott und für Gott unterwegs gewesen dann. Dass Gott mich sieht, das hat nichts Bedrohliches an sich, sondern etwas Tröstliches. Und Gott sieht tiefer, woher du auch kommst, wohin du auch gehst. Gott sieht dich. Wenn Sie vielleicht heute mal Zeit haben, Psalm 139, und flöge ich mit Flügeln zur Morgenröte, Gott sieht uns. Oder ins äußerste Meer, Gott sieht uns. Weil Gott uns sieht, kann ich getrost sein und auch andere Menschen sehen. Und dazu sind wir berufen, andere Menschen zu sehen und zu segnen. Und ich sage immer wieder, ich nehme immer wieder Karten mit, damit ich Menschen sehen kann und ihnen ein gutes Wort geben kann. Und da sage ich immer wieder, Herr, zeige mir heute einen Menschen, dem ich einen Segen zusprechen kann. Und dann bin ich ganz getrost und froh und dann muss ich mich nicht abtun, denn Gott zeigt mir es ja dann. Und darum ist es immer wieder angezeigt, vorbereitet zu sein, immer wieder was in der Tasche zu haben. Und deswegen möchte ich Sie einfach ermutigen, einladen, nehmen Sie sich ganz verschiedene Karten mit, überlegen Sie mal, wem kann ich in dieser Weihnachtszeit, in dieser Adventszeit ein Wort weitergeben und für den auch beten und für den auch Sie auch segnen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dieses Gott ist ein Gott, der mich sieht und deswegen kann ich auch andere sehen. Und darum gehe ich immer wieder hin zu den Menschen, um sie zu segnen. Amen.